Und wie jeden Montag sprechen wir mit Sergei Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Sagen Sie, Herr Rose, müssen Sie für das Mann ja nicht Geld bezahlen an irgendjemanden?
Nö.
Nee, also, das ist so eine kurze
Sequenz, das ist, ja. Naja, das ist, wir haben einen GEMA-Pauschalvertrag und das ist, also es tut mir leid für die Kollegen, aber das.
Die Mamas und die Papas.
Die Mamas und die Papas, genau. Naja, ich denke mal, die haben ihre Altersvorsorge. Obwohl, das ist ja bei Musikern immer schwierig.
Ja, aber brauchen Sie keine Sorge machen, der Hauptchef ist schon lange nicht mehr da. Der
Ach so.
Hat getrunken und Sonstiges auch betrieben und die waren dann alles einander. Also insofern glaube ich nicht, dass dann noch allzu viele da sind, als sei denn ein paar Enkel und Urenkel.
Das ist ja, da haben ja Politiker und Musiker das ist ein ähnliches Problem. Die Karrieren sind relativ schnell vorbei und dann ist die Frage, was passiert?
Ja, aber wir zahlen ja Gott sei Dank für Dieter Althaus zumindest hier nicht Tantiem oder irgendetwas, ja, hinterher. Also
Aber viele Politiker machen sich natürlich Sorgen, weil wenn eine Legislaturperiode vorbei ist, ist ja die Frage, was ist dann? Habe ich noch eine Firma? Bin ich Rechtsanwalt? Habe ich mich irgendwo eingekauft?
Sind Sie beim Thema Eisenach und Herrn Köckert schon?
Ja, ich wollte so langsam überschwenken, wobei ich ja das lange nicht verstanden habe, was hat denn der Herr Doth, der Eisenacher Oberbürgermeister, mit Christian Köckert, CDU, zu tun? Aber die haben ja nun in einer Stadtregierung irgendwie zusammenarbeiten müssen.
Naja, die CDU-Fraktion ist ja traditionell nicht klein und an der Spitze steht Herr Köckert, so schillernd er ist. Das ist auch bezeichnend für die CDU in Eisenach. Und Herr Doth ist zwar von der SPD Bürgermeister, aber muss natürlich in seinem Stadtrat auf die Mehrheiten achten und ohne den kann das nicht. Das heißt, das hat sich einfach durch die Wahlen so ergeben. Insofern war Köckert plötzlich wieder im Rennen und hatte natürlich Zugriff und Einfluss auf das, was in der Stadt passiert.
Nun hat ja Ihr ehemaliger Kollege Herr Debes heute die in der TA schön zusammengefasst, die Geschichte. Das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie Journalismus und wie auch eine Zeitung arbeiten kann?
Ja, ich würde mal sagen, mich hätte sehr gefreut, wenn das sehr zeitnah passiert wäre. Ansonsten hat Martin eine ordentliche Arbeit abgeliefert, ist ja auch einer der besseren hier in Thüringen, da gibt es ja gar keine Frage. Eigene Recherche muss man jetzt sagen, die Frage ist, was ist da wirklich noch im Hintergrund alles im Gange? War diese Durchsuchung nicht doch möglicherweise viel stärker dem Material, was da bei Köckert lag und mit dem er vielleicht auch irgendwas machen wollte? Geschuldet, also die Geschichten, die praktisch er zu Hause lagerte, die er nicht haben durfte, aus der Zeit des Innenministers. Das sieht ja fast so aus, als ob das eine fürs andere nur das Alibi gewesen wäre.
Ein Alibi dafür, im Wahlkampf dem Herrn Doth von der SPD eins auszuwischen, glauben Sie das wirklich?
Nein, das ist jetzt, glaube ich, ein Kollateralschaden bei der ganzen Geschichte. Ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, die haben den Doth damit reingezogen. Sag ich jetzt mal, im Lokalen, im Kommunalen passieren ja immer wieder Geschichten, wo, wenn sich Interessen vermengen, und in dem Fall waren es die wirtschaftlichen Interessen von Herrn Köckert und offensichtlich sein Amt oder sein Ehrenamt, was er in der Stadt hatte, er konnte das nicht auseinanderhalten oder wir drehen es mal umgedreht, das ist fast Methode gewesen, dass man das beides zusammengeführt hat und da geht es um Windräder und um andere Sachen, eine Firma, die großes Interesse hatte um Eisenach herum, sich zu positionieren. Und wir wissen ja, Eisenach ist ein hochsensibles Gebiet, allein durch die Wartburg, also wenn man da überall Windräder hinkracht und die hoch genug sind, dann sieht man die Wartburg fast nicht mehr. Das ist schon wirklich nicht ganz einfach dort.
Klassischer Fall von windigen Geschäften, dieser Sprachschatz sei mir erlaubt. Das heißt,
ja, der war stark.
Der war ganz stark, ja. Herr Köckert ist ja arg am Wirken und zieht andere mit rein und da ist ja von Transparenz dann relativ wenig zu spüren, auch in Eisenach.
Ja, Herr Köckert ist vom Charakter her, soweit ich ihn erlebt habe, jemand, der immer davon ausgeht, dass er schlauer ist als die anderen. Es gibt ja Blaue, aber es sind nicht alle, die von sich denken, dass sie schlau sind, auch wirklich schlau. Das heißt also, dann kommen solche Sachen zustande. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass es bei wirtschaftlichen, merkwürdigen Sachen Herr Köckert eine Rolle spielt in diesem Raum. Mich wundert es nur zwei Dinge. Einmal, dass die Union, die CDU ihn da, sage ich erstmal doch, offensichtlich unterstützt, vor allem offensichtlich in der Stadt. Auf Dauer so eine Geschichte kann natürlich auch so eine Partei beschädigen. Und auf der anderen Seite, was mich immer wieder bewegt, er ist ja nun von Hause aus Pfarrer, dass man als Pfarrer in so windige Geschichten immer wieder verwickelt ist. Ich kann jetzt nicht im Einzelfall beurteilen, was davon nun so richtig oder falsch war, aber da über die vielen Jahre immer wieder sein Name auftritt und kein anderer, da habe ich schon das Gefühl, dass da jemand die Grenze gern mal überschreitet.
Reden wir mal über die Grünen. Sind jetzt die Piraten die neuen Grünen? Das, was vor 20, 30 Jahren die Grünen waren, sind das jetzt die Piraten?
Ja, das ist schon so, aber wir müssen erst mal schauen, was in 5 Jahren ist. Es gibt ja so einen Hype, es sind junge Männer, die sie stark unterstützen. Ob das nur, sage ich mal, jetzt ein Event ist, also Freude, den anderen eins auszuwischen, mal zur Wahl ohne zu gehen, wo man normalerweise eigentlich gar nicht hin will, weil man mit Politik, mit Gestaltung, das ist einem alles zu lästig. Jetzt macht man das mal, weil es Spaß macht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das auf Dauer vielleicht gar nicht so ohne weiteres weiterträgt. Denn substanziell müssen die Piraten jetzt einiges liefern. Und da habe ich doch arge Bedenken, dass diese junge Boygroup-Mädchen sind da ja ein bisschen unterrepräsentiert, auch wenn sie versuchen natürlich ein paar nette zu finden dafür, dass diese Gruppe, sage ich mal, substanziell etwas dazu gewinnt. Ich meine, es gibt ja ganz einfache Dinge, wenn sie jetzt Kriminalität im Internet also nehmen oder andere Sachen, die ja wirklich auch schlimme, schwere Themen sind. Schauen Sie da oben diese Geschichte mit dem jungen Mädchen, was man umgebracht hat, wie schnell da zum Lynchjustiz im Internet aufgerufen worden ist. Das sind ja natürlich klassische Themen, wo die sich reinhängen müssen, aber ich habe das Gefühl, da haben die ja noch kein richtiges Verhältnis dazu.
Und der Streit fängt jetzt langsam an, den sehen wir bei den Grünen schon lange und da kommen wir zu Thüringen. Da ist ja der Streit zwischen den Realos und den Fundis, wenn man mal diese Lage aufmacht, der schwelt ja schon seit vielen Jahren und jetzt bei der Vorstandswahl, ja, es ist im Grunde wieder rausgekommen, sollte eigentlich nicht rauskommen, dass es zwei Lager in dieser kleinen Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Landtag gibt?
Ja, das tut mir sehr leid. Ich glaube, man hat ja die 90er Jahre in der Opposition verbracht, weil schon damals aus Animositäten untereinander, also aus dem Persönlichen mit dem anderen nicht können, zum Teil auch, sage ich mal, den Grünen als Ganzes geschadet hat. Dass das jetzt wieder so verhärtet ist, also ich bin einfach der Meinung, das muss nicht sein. Natürlich kann man unterschiedliche Interessen sein. Die Grünen sind sehr bunt auch zusammengesetzt, also von konservativ bis linksautonom, sage ich jetzt mal fast. Also da die repräsentieren natürlich auch einen Teil der Wählerschaft, auch der Jungen. Aber ich glaube, sie sollten sich schon zusammenraufen, dass der eigentliche Gegner liegt sozusagen jenseits der Grünen und nicht innerhalb der Dinge. Aber das ist bei Linken, jetzt sage ich es mal ganz zusammenfassend, eine alte Krankheit, die muss man einfach kennen. Bei den Konservativen sind es vielleicht Konkurrenten, bei den Linken sind es immer gleich Verräter. Das heißt, der andere wird richtig immer schlimm gefunden und Abweichler und was auch immer. Das führt dann zu solchen Grabenkämpfen und die sind vollkommen kontraproduktiv. Ich glaube, die Mehrzahl der Wähler hält nichts davon. Also derer, die Grün gewählt haben, das sind ja wohlstituierte, überlegte Menschen.
Mhm. Kommen wir mal zu den Bandidos und zu den Rockerbanden. Zu den
Chapter. Wir haben ja wieder Bandidos bei uns.
Ja, unbedingt. Und da gab es ja einen Aufschrei, dass die Sicherheitsbehörden nicht mitbekommen, dass sich ein neuer Chapter wieder gründet, also eine neue Ortsgruppe, könnte man sagen, in Weimar, der Rocker, der Motorradrocker. Und das war ja zu beobachten eigentlich. Und ja, wie der MDR berichtet hat, ist das an den Sicherheitsbehörden vorbeigelaufen und die haben das falsch eingeschätzt. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, ich wundere mich, dass Weimar so ein Zentrum ist, aber es hängt oftmals auch mit 1, 2, 3 Leuten zusammen, die das aktiv betreiben. Ich hatte ja schon mal mit diesen Truppen, also mit der alten Gruppe, die da war, zu tun gehabt. Wir haben ein Forum gemacht, da haben die sich dran beteiligt, zuerst als Zuhörer und dann als Aktive bei der ganzen Geschichte. Es ist natürlich eine Truppe, die nicht nur in Deutschland, auch darüber hinaus mit der organisierten Kriminalität stark verbunden ist, ein Teil dessen ist. Das heißt, die machen Drogengeschäfte, die machen Schutzgelderpressung und so weiter. Das will ich jetzt dem Einzelnen nicht unterstellen. Ich kenne einzelnen Geschichten nicht. Aber es ist natürlich für die Behörden ein hohes, sensibles Signal, wenn sich hier jetzt jemand festsetzt. Da geht es ja natürlich um Einflussbereich bis Jena und bis Erfurt. Ich glaube, da muss man sehr frühzeitig aufpassen, aber ich vermute mal, an der Stelle hatte man keine V-Leute oder ähnliches. Weil die vielleicht jetzt sitzen, weil sie sich an kriminellen Dingen beteiligt haben.
Wie schätzen Sie den Verlauf der ganzen Ermittlungen um die Terrorzelle ein? Da sollen ja nun endlich die ganzen V-Leute nun rausgezogen werden. Sie werden jetzt auch vernommen. Geht da was vorwärts und läuft da im Vorgang so transparent, wie wir uns das vorstellen?
Naja, der Rechtsstaat hat an so einer Stelle natürlich ein sehr dickes Brett zu bohren. Wenn jetzt Frau Zschäpe, die sicherlich gut anwaltschaftlich beraten ist, die Klappe hält und nichts sagt, muss man ihr natürlich erstmal die Dinge nachweisen. Also ich wundere mich überhaupt über die ganze Diskussion. Sie hat ja auch ernsthaft versucht, sich sozusagen rauszulassen. indem sie sich beschwert hat über die Haftbedingungen und dass da gar nichts vorläge. Also ich glaube, da hat der Rechtsstaat zum Teil doch sehr mühevolle Kleinarbeit zu leisten, auch wenn die Ereignisse schrecklich sind, also die Morde ja bekannt sind. Da muss man Schritt für Schritt vorgehen und vieles hängt davon ab, was da tatsächlich an dieser Stelle rauskommt. Und die Strategie der Verteidigung ist natürlich eine ganz andere. Also ich rechne bei so einer Sache doch mit einer ziemlich langen Geschichte, wenn ich irgendjemand umkippt und tatsächlich jetzt plaudert.
Also das heißt, die Gefahr ist immer, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dann verloren geht. Wir werden versuchen, weiter dran zu bleiben.
Es ist ja so, dass wir heute, alle wie wir sind, aus gutem Grund erwarten, dass es schnell geht und dass das schnell auch was vorgelegt wird und dass das auch Bestand hat. Ich meine, es ist ja noch dürfer, wenn man schnell arbeitet und schnell vor Gericht hat, das kein Bestand. Das ist ja alles heutzutage denkbar möglich und ich verstehe jeden Menschen, der emotional sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir da nicht weiterkommen, nicht schneller kommen. Aber ich glaube, der Druck auch auf die Staatsanwaltschaft, auf die Ermitteln, ist relativ hoch. Sie haben natürlich nur Angst, was in den Sand zu setzen. Wir haben das jetzt gerade da oben im Emden erlebt. Da hat man einen jungen Mann festgenommen. Alle waren sich sofort einig, das muss er gewesen sein. Und dann stellt sich raus, der war es nicht, was dafür für eine Situation, für einen Konflikt für den Jungen aufgebaut wurde. Ein Druck. Zum Teil wurde ja die Polizeistation, wo er war, belagert und so weiter, also fast wie im Wilden Westen Zustände. Das zeigt, wie schnell heute Stimmungen entstehen, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, aber dann eben halt solche brutalen Formen dann gefunden werden. Aber da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht tatsächlich unsere eigenen Standards untergraben.
Das werden wir versuchen. Herr Lochtrum, ich danke Ihnen fürs Gespräch und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, ich hoffe doch.
Danke, tschüss.
Wiedersehen.